Hier ist eine Halbzeit mit. Mein Name ist Wolf Fuß. Ossi Ostendorp ist auch da. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Du, eigentlich nichts Besonderes. Es ist langweilige Zeit aktuell. Stehen keine großen Ereignisse an. Also eigentlich würde ich sagen, das Einschalten lohnt sich heute nicht. Was meinst du?
Ich glaube, heute wird Hammer.
Hammer.
Wir haben einen Gast. Es ist eine ganz seltene Momente, wo wir einen Gast haben. Toni Kroos ist zugeschaltet aus Herzogenaurach. Deshalb eine Halbzeit mit in XXXXL. Besser geht nicht.
Viel Spaß. Werbung.
Wir reden hier immer über Sport. Das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man gar keinen machen kann? Nach einem Unfall beispielsweise, einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss, dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell es geht weitergehen kann oder überhaupt weitergehen kann. Bei der ERGO gibt es dafür die Unfallversicherung. Die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sein, wie Haushalts- und Pflegeleistungen, Fahrdienste und Reha-Maßnahmen. Der Schutz Ossi gilt sogar weltweit und rund um die Uhr.
Und das alles ist auch noch ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann kann es hoffentlich ganz schnell weitergehen mit unserem Lieblingsthema Fußball. Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit... Der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und herzlich willkommen. Servus miteinander und ich sage heute mal Buenas Noches. Ich weiß, ihr wisst noch nicht warum, ich weiß es schon. Es hat wenig mit Wolf Fuß zu tun, aber mit unserem zweiten Gast,
den wir heute haben werden.
Dazu später mehr. Ihr hört, ein Mann ist schon ganz fickrig und er meldet sich. Wolf, herzlich willkommen.
Hallöchen. Ossi, na?
Na, Wolf, wir haben heute noch einen Gast. Ja. Normalerweise sind wir ja nicht so gastfreundlich.
Das stimmt nicht. Wir sind sehr, sehr gastfreundlich, aber wir haben nur ausgesuchte Gäste.
So kann man sagen. Und auch, ich glaube, auch auf den Mann, der heute bei uns sein wird, freuen wir uns ganz, ganz besonders. Ihr habt es vielleicht an meiner Begrüßung schon gemerkt, er hat einen nicht spanische Wurzeln, hätte ich beinahe gesagt, aber er hat viel mit Spanien zu tun. Unter anderem spielt er gerade in Spanien, also aktuell nicht. Das werdet ihr gleich noch erfahren, wo er sich befindet. Er hat 25 Titel gewonnen, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. Ich habe mal nachgezählt und ein Titel fehlt ihm noch. Den will er in diesem Sommer holen mit der deutschen Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Toni Kroos.
Ja, danke schön für die Einladung und ich habe ja jetzt gehört, nur ausgesucht, dann würde ich ja fast von der Ehre sprechen. Aber gut, das müsst ihr jetzt erst beweisen.
Ja, mach's ruhig groß. Der Letzte, der hier war, war Felix Neureuther, der noch immer schwärmt.
Ja gut, ich bin gespannt. Es liegt an euch.
Toni, du bist gerade in Herzogenaurach richtig mit der Nationalmannschaft eingekehrt in euer Basecamp.
Das ist richtig, ja. Wir sind gestern hier angekommen, wurden von typisch deutschem Wetter empfangen. Es hat geregnet, wollten eigentlich uns gestern noch das Gelände anschauen. Das fiel dann aber im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Und heute war dann, dadurch, dass wir ja auch immer noch zwei Tage nach dem Länderspiel sind, war dann ein bisschen auch ein ruhigerer Tag, Regenerationstag, und da konnten wir uns hier ein bisschen umschauen, weil wir ja hoffentlich hier auch eine Zeit verbringen werden.
Habe ich das richtig gesehen, dass das extra gebaut wurde?
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, dass da der DFB und Adidas da diese Idee entwickelt hatten, und ich muss auch sagen, der erste Eindruck ist auch wirklich richtig gut. Also man sieht, dass es neu ist. So viel kann ich bestätigen.
Ist es denn so, Toni, dass das Ganze ist ja ein bisschen angelehnt, so hat Oliver Bierhoff es zu uns zumindest erklärt. Ich werde es dann erst morgen sehen können zum ersten Mal. Ein bisschen angelehnt an das Campo Bahia 2014. Also ihr habt auch Bungalows, ihr habt in der Mitte so einen kleinen Marktplatz, einen Pool, wo ihr euch dann treffen könnt, Spiele schauen könnt. War das auch dein erster Gedanke oder ist es weit weg? Weil es Herzogenaurach ist ja nicht Brasilien, kann man sagen.
Ja gut, also Sie haben den Strand vergessen, ne? Das ist
und das Wetter offenbar.
Das ist enttäuschend. Nein, also es ist wirklich, wirklich top. Ich mag da immer so Vergleiche nicht so, weil man das auch direkt dann immer aufs Sportliche bezieht. Ich war auch immer ein großer Gegner davon zu sagen, dass 2018 irgendwas an dem Camp lag. Also man konnte da auch da leben und es hätte auch nicht geschadet, dort auch über die Vorrunde hinauszukommen. Also es war vielleicht nicht so schön wie Brasilien und vielleicht nicht so wie hier, aber ich finde, wir sind alle alt genug, also dass das nicht an der Unterkunft liegen sollte, wie weit man sportlich kommt. Deswegen versuchen wir hier natürlich irgendwie ein bisschen was Neues zu vollbringen und es erinnert eher natürlich an das brasilianische Camp als an Russland, aber wie gesagt, wir sind jetzt auch erst einen Tag hier, von daher kann ich jetzt auch noch nicht so extrem viel sagen, weil ich diesen Regenerationstag auch wirklich so interpretiert habe und diese langen die langen Wege auch bisher gescheut habe hier.
Was macht man denn an so einem Regenerationstag?
Ja, ich war also erstmal natürlich ausschlafen, ganz wichtig, ne? Frühstücken, auch hier gibt's gutes Rührei.
Und Nutella.
Nutella nicht so, bin ich nicht so, aber nein, ich bin dann mal runtergefahren mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz, allerdings den Trainingsplatz nur, um ihn anzuschauen, aber nebendran steht immer dann ein Fitnesszelt, da bin ich so ein bisschen Fahrrad gefahren und Regenerationszeit heißt für mich jetzt auch nicht immer gar nichts machen, sondern eher so ein paar leichte Sachen und dann vorhin ein bisschen im Physioraum gewesen, ein bisschen Behandlung und bisher noch keine großen Wege und jetzt freue ich mich ja fast schon wieder aufs Abendessen.
Jetzt ist es ja so, wenn wir richtig informiert sind, bist du auf einem Zimmer oder in einem Bungalow mit Florian Neuhaus, Matthias Ginter und Christian Günther, korrekt?
Das kann ich auf diesem Wege bestätigen, ja. Wobei.
Du hättest es besser erwischen können, indem ich so der Art und Weise.
Nee, ich bestätige einfach nur, weil ich muss auch sagen, ich durfte mit aussuchen. Von daher bin ich da sehr zufrieden, hätte aber auch jede andere Konstellation genommen. Vor allem, weil es hier anders ist, ein Unterschied zu damals im Campo Bahia. Da hatten wir, glaube ich, auch Häuser mit 4 oder 5, das weiß ich nicht mehr genau. Aber da gab es immer auch noch dann ein großes gemeinsames Wohnzimmer in dem Haus, was hier nicht ist. Hier sind dann wirklich die Häuser mit 4 unterschiedlichen Zimmern, aber eigentlich sieht man sich gar nicht so oft in dieser Konstellation, weil sich entweder alles draußen zusammen abspielt oder halt im Zimmer und da bist du halt dann auch alleine.
Okay, wenn du sagst, du durftest mit aussuchen, heißt das, du durftest dir deine Partner mit aussuchen oder waren die Partner da und du durftest sagen, wo du, in welche WG du gerne möchtest?
Nee, es war eher so, dass, wie war das überhaupt? Ist auch wieder eine Zeit her.
Naja, der Jogi Löw hat ein paar Zettelchen in den Hut geworfen und dann durfte jeder ziehen.
Nein, es gab da einfach dann ein paar Hauskapitäne, in Anführungsstrichen, weil wenn jetzt jeder eine Wunschliste schreibt, dann wird's auch wild. Und dann haben wir das so ein bisschen hin und her gespielt, das ist auch ein bisschen an, ja, ausgewogen ist, ne, dass jetzt vielleicht nicht immer auch nur die vielleicht miteinander was zu tun haben, die eh schon viel zu tun haben, oder dass jetzt 4 aus einem Verein im Haus sind oder so, aber am Ende der Tage ist es, wie gesagt, jetzt auch nicht so extrem entscheidend, weil einfach ja auch in diesem Haus jeder sein eigenes Zimmer hat.
Aber findest du das eine gute Sache? Also ich meine, auch da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Es gibt ja auch Spieler, die sind lieber komplett für sich allein und wollen die anderen so wenig wie möglich sehen. Aber bei so einem Turnier ist es ja tatsächlich so, dass, glaube ich, diese Gemeinschaft und dieser Teamspirit sich entwickeln muss über eine gewisse Zeit. Oder das war ja in Seefeld, wo ich auch dabei war, auch schon ein großes Thema. Habt ihr die meisten Spieler auch die ganze Zeit erwähnt, dass da jetzt so eine neue Mischung sich irgendwie schaffen muss, ne? Weil das ist ja doch eine Mannschaft, die in der Form oder ein Kader so jetzt noch nie zusammen war eigentlich.
Ja, aber ich sehe da kein großes Problem. Also ich finde sowieso, dass trotzdem natürlich, man spricht immer viel von Teamchemie und sowas und es ist auch richtig, es ist auch wichtig, dass die im Grunde gut ist. Aber vor allem bin ich halt ein Fan davon, wenn die auf dem Platz gut ist. Und ich finde, darüber leitet sich auch immer dann auch gewisse Sachen ab für das Außen. Also ich sehe das eher so rum, dass wenn man in der Lage ist, auf dem Platz gemeinsame Sachen zu machen und einen gemeinsamen Weg zu gehen, dass das sich auch dann so ein bisschen spiegelt, auch vom, sag ich mal, vom Untereinander dann außerhalb. Weil ich habe jetzt auch, das habe ich auch immer gesagt, weil natürlich immer gerne so Unterschiede oder Vergleiche gemacht werden zu anderen Turnieren. Und ich habe die Stimmung, natürlich gab es ohne Zweifel ein paar Nebengeräusche 2018, aber ich habe...
Im Vorfeld schon.
Ja, im Vorfeld von außen, natürlich auch irgendwie selbst fabriziert, aber ich habe nie trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt die Stimmung in der Mannschaft so extrem schlecht ist, sodass klar war, du musst da auch sportlich schlecht abschneiden. Das habe ich, das hab ich nicht so gesehen. Von daher ist natürlich auch hier das alles Entscheidende, wie funktionieren wir auf dem Platz. Über das Außerhalb mache ich mir kaum Sorgen, dass es da Probleme geben könnte.
Wolf, du bist ja auch ein WG-Mensch, oder?
Ich bin ein klassischer WG-Mensch, ja. Das kann man nicht. Ich wohne derzeit mit 3 Frauen unter einem Dach.
Na siehst du. Auch zu viert jeder ein Zimmer.
Ja, genau. Wir treffen uns fast nie. Nein, die Familie hat Glück, sie ist im Moment im Urlaub. Ich bin ja auch schon im innerlichen Infight mit dem EM-Turnier. Das so ehrlich muss man sein. Ich steige auch schon am Freitag ins Turnier ein mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Gemeinsam mit übrigens Nuri Sahin bei Magenta.
Siehst du. Also Wolf ist uns wie immer einen Schritt, ich muss Schritt voraus, ja. der Kollege. ich habe gerade noch eine lustige Geschichte zu Christian Günther. Wir hatten ja dieses Speed-Dating, Toni, am Samstag hieß es, glaube ich, vom DFB, also für die Journalisten.
Schöner Name auch.
Ja, habe ich auch gedacht. Als ich das meiner Frau geschickt habe, war die auch ein bisschen irritiert. Ich habe gleich Speed-Dating mit 12 Nationalspielern. Also wurde das Ganze genannt, also um euch da draußen einmal abzuholen, wir durften mit 12 Nationalspielern Speed-Dating abhalten. Du hattest jeden Spieler 5 Minuten, konntest ihm ein paar Fragen stellen und dann kam der Nächste. Mhm. Und unter anderem war Marcel Halstenberg dabei und dem ist dann kurzzeitig mal der Name entfallen vom Kollegen Günther.
Der Vorname.
Der Vorname, genau. Er suchte und sagte dann, ja, und dann gibt's ja noch auf meiner Position Konkurrenz und da ist ja noch, dann ist ja noch da der Herr Günther. Ja, mussten wir uns ein bisschen wegschmeißen. Wie ist es denn mit dem, habt ihr in der WG quasi schon irgendwelche Regeln festgelegt oder ist sowas Quatsch? Also, weil du sagst, man läuft sich eh nicht so oft über den Weg und ist nicht wie in einer klassischen WG. Putzplan und wer kocht heute?
Also ich glaube auch, dass man sich in einer typischen WG deutlich öfter über den Weg läuft, weil man da ja normalerweise auch zumindest Gemeinschaftsräume hat. Das ist ja hier, wie gesagt, dann eher für alle. Ne? Also haben da eher dann so eine Art Marktplatz, ist das genannt, wo ein Pool ist und drumherum dann sich eigentlich fast alles abspielt, ja, und eigentlich weniger wirklich in den Häusern, weil, wie gesagt, da sind jetzt nicht diese Gemeinschaftsräume und dementsprechend gibt es auch nicht wirklich Gemeinschaftsregeln. Das sind dann eher, ist dann eher allgemein gehalten.
Aber gibt's gute Zerstreuungsmöglichkeiten? Also was bieten die an? Was gibt's so?
Ja, es ist natürlich immer auch ein bisschen wetterabhängig, ne? Ist ja klar. Also wir hoffen natürlich, dass wir brasilianisches Wetter bekommen jetzt in nächster Zeit. Und dann finden sich natürlich immer wieder viele Leute am Pool oder drumherum ein. So habe ich das auch in Erinnerung von damals aus Brasilien. Und da hast du dann hast du, weiß nicht, nebendran steht da eine Tischtennisplatte, so eine Techball, das ist so eine Art Fußball-Tennisplatte und sowas. Und da ist dann schon der Großteil einfach klar, wenn es dann regnet, so wie gestern, wo wir angekommen sind, dann sucht man natürlich nach Möglichkeiten drin. Aber natürlich macht es das alles ein bisschen einfacher, wenn auch viel draußen stattfindet, ist klar.
Toni, wir haben am Samstag schon kurz drüber gesprochen. Du hast es jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. Du kommst gerade aus einer Corona-Erkrankung. Hat es zum Glück hat sich nicht so richtig erwischt. Jetzt ist das aber aktuell natürlich gerade ein Riesenthema, weil unter anderem bei deinen spanischen Freunden es zwei Fälle gibt und auch beim ersten Gegner der Spanier, Schweden. Wie siehst du das aktuell? Diskutiert ihr das auch in der Mannschaft und glaubst du, wie kann das überhaupt dazu kommen? Weil ich meine, wenn man euch jetzt ein bisschen begleitet hat, dann bewegt ihr euch ja tatsächlich nur in dieser Blase, in dieser Bubble und ihr werdet durchgetestet eigentlich von morgens bis abends. Wie nehmt ihr das wahr? Wie nimmst du das wahr? Oder weißt du da vielleicht sogar mehr mit deinen Spaniern?
Nein, weil ich habe ja aktuell da gar nicht so viele Freunde, weil keiner von Real dabei ist. Von daher habe ich da jetzt von dem Ursprung ehrlich gesagt wenig Ahnung. Ja, wie kann sowas passieren? Also ich habe ja selbst gemerkt, dass sehr sehr wenig ausreicht. Auch wir haben ja in Madrid wirklich auf alles, was möglich ist, zumindest geachtet. Ich meine, du hast natürlich deinen normalen Alltag, was nochmal ein Unterschied ist jetzt zu dieser Blase hier, aber auch da haben wir trotzdem versucht, auf alles zu achten und trotzdem ist dann wohl eine Kleinigkeit ausreichend, um es zu bekommen. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht ganz genau, wie die Spanier es halten, ob die genauso, sag ich mal, extrem in so einer Blase sind wie wir. Da habe ich auch unterschiedliche Optionen gehört. Beispielsweise die Österreicher, glaube ich, sind nochmal nach dem Trainingslager alle 3 Tage nach Hause, wie es ja bei uns auch üblich war, vor Turnieren, vor Corona. Da hält es jeder auch irgendwie ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, wie die Spanier es gemacht haben, aber klar. Es war jetzt, glaube ich, auch ein paar Tage, nachdem sie sich getroffen haben. Wir wissen ja auch, dass Corona ja auch ein paar Tage später dann erst nachweisbar sein kann oder dann auch Symptome haben kann, wo jeder Einzelne dann vorher war, ist schwer. Aber klar, also jetzt, ich glaube jetzt gerade bei uns hier, wo wir jetzt auch schon eine ganze Zeit zusammen sind, ist glaube ich, die Angst überschaubar, weil jetzt einfach auch die Zeit oder die nahe Vergangenheit einfach so gut kontrolliert wurde, dass man, glaube ich, jetzt keine Angst hat, dass da groß was kommt. Und sind auf jeden Fall alle Vorkehrungen. Also es ist ja auch so, dass bei uns ja auch keine Familien kommen dürfen während des Turniers, was natürlich auch auf der einen Seite sehr bitter ist. Auf der anderen Seite, wenn man vielleicht aus ärztlicher Sicht zumindest ein Stück weit nachvollziehen kann. Deswegen glaube ich, dass alle Vorkehrungen getroffen sind. Und wenn es dann doch so sein sollte, weil es laufen ja doch nicht nur Spieler rum, sondern natürlich auch Angestellte und so weiter, die natürlich auch alle durchgetestet sind, aber ich kann jetzt nicht mit jedem nach Hause gehen nach Feierabend und gucken, was er macht. Aber glaube, dass da alle Vorkehrungen getroffen sind und ich persönlich muss da jetzt sowieso aktuell nicht so große Sorge haben.
Ja, es sind viele Fußball, also die meisten, die ich kenne, die noch mitten in der Saison sind oder die zum Turnier gehen, haben alle gesagt, Impfung noch nicht, weil eben nicht denen noch nicht klar ist oder die Gefahr einfach groß ist, dass aufgrund der Nebenwirkungen dann sie 2-3 Tage wegfallen. Also das ist jetzt anders als bei uns Normalsterblichen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt zweimal gepiekst worden und für mich ist es jetzt nicht durch, aber ich gehe jetzt mit einem deutlich entspannteren Gefühl durchs Leben, ehrlich gesagt.
Ja, ich jetzt auch.
Ja, also.
Ich jetzt mittlerweile auch, zumindest für ein paar Monate. Nein, also es war bei mir auch so. Ich hatte jetzt eigentlich auch den ersten Impftermin noch vor Anreise geplant gehabt. Hab dann aber, wie gesagt, eine Woche vor Impftermin Corona bekommen. Damit hatte sich das erledigt. Ich hab ehrlich gesagt nicht den großen Überblick jetzt an Mitspielern, wer vielleicht schon geimpft wurde oder nicht. Wer eine hat und noch eine zweite braucht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber klar, also ich hätte ja, wie gesagt, gemacht, weil ja auch dann irgendwie die erste Impfung schon zumindest einen gewissen Schutz bietet. Ja. Und also ich bin der absolute Befürworter. Ist jetzt aber natürlich in meinem Fall so, dass sich das jetzt erstmal erledigt hat.
Ja.
Wir hoffen aber, dass sich das nicht durchs ganze Turnier zieht, logischerweise.
Aber ich glaube, jetzt mal unabhängig davon, ich glaube schon, dass uns das immer wieder beschäftigen wird. Also das Thema bleibt allgegenwärtig. Und so schön ich diese Idee finde, dass es, wie sagt man, ein paneuropäisches, gibt es das? Also, dass es ein Turnier wird in komplett Europa, bin ich immer noch hin und her gerissen und ich sage, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, weil sich die Lage so ein bisschen entspannt, oder jetzt genau der falsche Zeitpunkt, weil jetzt brauchst du im Prinzip noch vielleicht noch 3-4 Monate und dann hast du einen Großteil des Kontinents eigentlich dann durch und dann kannst du auch sagen, okay, jetzt können wir durchatmen. Also da bin ich echt noch ein bisschen unentschieden. Also unabhängig davon, dass ich mich total auf das Turnier freue und ja, die Idee halt auch einfach gut finde. Ja.
Ja, ich, klar, also versteh definitiv auch die Sorge. Ich glaube, die haben alle so zumindest im Hinterkopf so ein bisschen, vor allem, glaube ich, der eine oder andere Arzt. Du weißt, wie es ist, wir sind dann später schlauer. Ich kenne jetzt auch den Impfstand von anderen Nationen nicht so gut, ehrlich gesagt, gerade da, wo auch die ganzen Spiele stattfinden. Ja. Inwieweit sind, wie gesagt, andere Mannschaften geimpft? Wie ist die Lage in den jeweiligen Ländern, wo wir spielen? Wie viele Zuschauer sind da überall zugelassen? Also klar, also gerade wenn man jetzt natürlich hört, dass der ein oder andere Fall schon da ist, ist es natürlich, hat man dieses mulmige Gefühl immer. Aber ich weiß nicht, wer sagt mir, dass in 3 Monaten besser ist oder in 4 Monaten? Also haben wir vielleicht viel mehr Geimpfte, aber andere, die es hatten, sind vielleicht schon wieder gar nicht mehr so immun. Sollen die trotzdem geimpft werden?
Oder es kommt noch irgendein Mutant um die Ecke. Ne? Ja. Das kann ja auch jederzeit passieren.
Von daher also, ist es schwierig. Also man konnte mit Sicherheit darüber diskutieren, ob man das jetzt in so vielen Ländern macht. Ich glaube, wenn man warten will, eine EM auszutragen, bis man keinen Fall mehr hat, müsste man wahrscheinlich noch warten in der Zeit.
Ja, ja, aber es hat sich auch irgendwie total gut angefühlt, jetzt beim Champions-League-Finale in Porto, wo einfach mal wieder 12.000 Leute mitzuerleben. Also das war einfach...
Das freut mich für dich.
Das hatte was Besonderes.
Das war eine Spitze. Das war eine klare Spitze.
Nein, jetzt einfach mal grundsätzlich. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn du dabei gewesen wärst, Toni. Oder wenn Real Madrid dabei gewesen
wäre. Ja, wir waren zu Recht nicht dabei. Also wir waren schon weiter, als ich es fast erwartet hatte. Von daher, aber man muss ehrlich sagen, wir waren zu Recht nicht da.
Weil das war für Real Madrid war es eh ein komisches Jahr. Also man konnte es nicht so richtig greifen, ne? Es hat ja nicht viel gefehlt und dann marschierte in der Champions League und werdet noch spanischer Meister.
Es war wirklich ein anderes Jahr. Also ich glaube, also ich habe es ja auch immer wieder gesagt, also gerade so Verletzungen und Corona hatten alle.
Ja.
Aber ich glaube, es hatte wirklich keiner so extrem wie wir. Also ich muss echt sagen, verging kaum ein Tag dieses Jahr in die Kabine, wo nicht gerade ein neuer Verletzter da war. Also es war schon extrem, so habe ich es auch noch nicht erlebt. Es hatte auch nur teilweise Corona-Gründe, wobei auch da relativ viele bei uns waren. Auf der anderen Seite war es auch einfach extrem viele Verletzungen und dafür, sag ich mal, am Ende stehst du zwar mit keinem Titel da, aber es ist nicht... Ich hatte nicht dieses Gefühl von der normalen Saison ohne Titel, weil ich finde, dass wir als Mannschaft mit den Voraussetzungen, die wir dann irgendwie hatten und mit den Spielern, die wir auch oft nur zur Verfügung hatten, uns echt durchgekämpft haben. Also Champions League Halbfinale, ich glaube während der Gruppenphase, ich weiß nicht, wer uns da gesehen hat, aber wir sind da hingekommen, ne? Und auch Titel bis zum letzten Spieltag um den Titel gekämpft. Also ich bin schon mal enttäuschter aus Saisons gegangen mit Titel. So viel kann ich sagen, ja.
Ich kann dir einen nennen, Toni, der es prophezeit hat. Der ist auch in diesem Podcast und es bin nicht ich. Wolf hat euch immer auf den Zettel gehabt, muss man fairerweise sagen. Er wird nicht umsonst das Orakel genannt.
Naja, aber Real Madrid ist immer Real Madrid. Das ist immer, du kannst es so richtig, ich mache das ja jetzt auch schon einen Moment. Und das ist wie wenn du Juve abschreibst. Also Juve und Real Madrid haben so eine, oder auch die Bayern, haben so eine ganz spezielle DNA. Das ist so ein bisschen diffus, das Gefühl. Aber es ist dann doch so, dass du es irgendwie dich bestätigt siehst. Und ich habe im Finale mit Tuchel nochmal gesprochen, auch über das Halbfinal-Rückspiel. Chelsea hat das perfekte Spiel gemacht eigentlich. Also und sie mussten aber auch das perfekte Spiel machen, das hat er dann auch nochmal bestätigt, um eine so ausgebuffte, abgewichste Mannschaft wie Real Madrid dann zu schlagen. Also du musstest sie mit Qualität schlagen. Es geht ja nicht mal so oder auf einen schwachen Moment, aber sie waren halt einfach, sie haben ein überragendes Spiel gemacht, fand ich, insbesondere im Rückspiel.
Ja, absolut. Also das, was sie auch gesagt hat, komplett verdient über die beiden Halbfinals. Also ich war.
Hinspiel war viel Regen, ne?
Da so ja, aber auch da muss ich sagen, waren sie ja die erste halbe Stunde klar besser. Unser 1-1 kam ja da auch so ein bisschen aus dem Nichts, eine Einzelaktion. Zweite ja. Halbzeit war es dann besser von oder ausgeglichener gestaltet von unserer Seite, aber insgesamt war das verdient, hatte man das Gefühl, weil uns hat einfach dann nach dem Rückstand im Rückspiel hat uns dieser Punch gefehlt, der uns in einigen Spielen gefehlt hat dieses Jahr, weil wir natürlich auch vorne normalerweise anders besetzt sind, als wir über weite Teile der Saison aufstellen konnten. Von daher war das wirklich, wirklich verdient. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gegen Thomas Tuchel gespielt, auch da gegen Paris, und da sah man eigentlich auch oft gut aus, aber in dem Fall hat man auch gemerkt, dass Chelsea auch absolut diesen Hunger hat, gepaart mit dieser Idee von Tuchel, und sie einfach unfassbar gut verteidigt haben. Also da waren wir jetzt nicht die Einzigen, die sich schwer getan haben, viele Tore zu schießen gegen sie. Und am Ende der Tage war das wirklich verdient. Aber klar, ich kenne das auch von uns, von unserem Club, dass wir trotzdem immer zu was Besonderem auch in der Lage sind. Und wir waren ja auch schon gefühlt dreimal raus während der Champions League-Saison. Und am Ende ist Top 4 in diesem Jahr für mich kein Misserfolg. Also trotz, dass ich eigentlich aus der Champions League sehr verwöhnt bin aus den vergangenen Jahren, ist das für mich mit der ganzen Situation, wenn man wirklich ja von Anfang bis Ende der Saison in diesem Club auch alles mitbekommen hat, ist das in meinen Augen kein Misserfolg.
Und du hast ja gerade schon gesagt, sehr verwöhnt in der Champions League, was Titel angeht sowieso. Ich habe sie nicht alle aufgezählt, weil dann hätten wir schon 20 Minuten umgehabt von der aktuellen Folge. Aber ein Titel, der fehlt dir halt noch. Wie sehr nagt das an dir und wie groß ist jetzt wirklich die Gier nach diesem Titel, unabhängig davon, dass du aus einer für dich ungewöhnlich titellosen Saison jetzt kommst?
Ja, also das hat jetzt natürlich mit dem Turnier nichts zu tun. Also eins ist natürlich klar. Also wenn ich ein Turnier spiele, dann will ich es auch erfolgreich bestalten. Das ist ja keine Frage. Allerdings ist es mir ehrlich gesagt, ich tue mich echt schwer, vor diesem Turnier zu sagen, was am Ende ein Erfolg ist. Weil wenn du so anfängst mit so einer Gruppe, finde ich, dann bringt es dir echt überhaupt nichts, jetzt irgendwie zu sagen, ja, was wäre gut? Ein gutes Viertelfinale spielen, schlechtes Halbfinale, ist das zu wenig? Oder ist Halbfinale eigentlich gut? Zählt nur der Titel? Nee, wir spielen gegen Frankreich, das erste Gruppenspiel. So, und wenn wir uns über das Halbfinale Gedanken machen, dann sind wir nach drei Spielen zu Hause und das wollen wir nicht. So, von daher, wir spielen ja ein gefühltes Halbfinale zum Beginn und dann spielen wir ein gefühltes Finale als zweites Gruppenspiel. So, also man kann, so starten wir ins Turnier und deswegen bringt das halt echt nichts über Ziele, über wie geht das Turnier aus, zu sprechen. Wir tun, glaube ich, relativ gut daran, wirklich da erstmal aufs erste Spiel zu schauen, weil da kommt der für mich, also einer der großen Favoriten, wenn nicht sogar der Favorit auf uns zu, und da bringst du echt nichts weiter zu denken. Aber natürlich bin ich auf der einen Seite hoch motiviert, dass wir als Mannschaft ein gutes Turnier spielen. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, wenn ich jetzt in meiner Vita in 20 Jahren diesen Titel nicht lese, so, dann muss ich mir aber überlegen, ob ich das psychisch hinbekomme. Also da so wird es auch nicht sein. Aber natürlich, wenn ich irgendwo bin, will ich den Wettbewerb gewinnen. Also das wird sich auch nie ändern.
Ich finde es total spannend, was du gesagt hast mit der Gruppenkonstellation und der Zielsetzung für das Turnier. Hat das jetzt ausschließlich damit zu tun, dass ihr wirklich diese Hammergruppe mit dem Weltmeister und dem Titelverteidiger erwischt habt? Oder hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass du bei euch noch nicht so ein richtiges Gefühl hast, was diese Zusammenstellung der Mannschaft angeht und wo ihr so richtig steht? Weil da ist ja doch in den letzten Jahren auch relativ viel passiert und es ist jetzt nochmal eine andere Mannschaft und auch die Ergebnisse in der jüngeren Vergangenheit waren jetzt ja nicht, ihr seid jetzt ja nicht da durchmarschiert zuletzt. Also man, das ist ja so ein bisschen mein Gefühl, Wolf, korrigier mich, was wir auch haben, dass keiner so richtig weiß, wo steht Deutschland eigentlich. Super, die Qualität ist da, unbestritten. Yogi, letztes Turnier, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ob das nochmal 5% irgendwie rauskitzeln kann. Aber so ein kleines Fragezeichen haben irgendwie alle im Kopf.
Ja, aber dieses, ehrlich gesagt, hatte ich das auch 2018. Da wollte es nur keiner wahrhaben, weil wir, ich weiß nicht, als Titelverteidiger angereist sind und Deutschland und so weiter. Und von daher ist das eher ein Gefühl aus der Erfahrung. Auch 2014, da waren wir definitiv nicht Favorit, aber haben gesagt, du, jetzt muss uns erst auch einmal jemand schlagen auf dem Weg dahin. So, und so sind wir wirklich von Spiel zu Spiel dann auch durchgegangen mit allen Schwierigkeiten, die so ein Turnier haben kann, die wir auch 2014 mitgenommen haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir eine gewisse Widerstandsfähigkeit bekommen. Und die allerdings, und das wird ein Unterschied sein zu 2014, die wir von Anfang an brauchen werden. Und da werden wir dann sehen, wie weit wir sind. Da ist jetzt das Testspiel, was wir hatten, natürlich kein Maßstab. Und natürlich sind wir alle gespannt, wie das erste Spiel ist. Ich meine, wer ist es nicht? Ich glaube auch, wie gesagt, die Gruppe ist, sehe ich schon, relativ ausgeglichen auch. Man kann jetzt sagen, okay, Frankreich Favorit von mir aus, und da schreibe ich auch gerne, ist kein Problem. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass Frankreich und Portugal Jubelstürme gemacht haben, als sie die Gruppenauslosung gesehen haben. Von daher lassen wir uns überraschen, und wir versuchen, sage ich mal, so viel wie oder so wenig wie möglich Überraschung zuzulassen, indem wir uns so gut wie möglich vorbereitet sehen dann.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich sag's jetzt mal aus Fansicht oder auch aus Reporter- oder Kommentatorensicht, ich find's mega, dass die deutsche Mannschaft das relativ hoch anfliegen muss oder höchstmöglich anfliegen muss, auch diese Gruppe, weil da kriegst du sofort ein Gefühl. Du kriegst ein Gefühl, die 90 Minuten werden zeigen, wie stark ist die Mannschaft, und danach kann man dann auch, finde ich, darüber spreche ich jetzt, Vorbereitung darf man auch nicht höher hängen als unbedingt notwendig, mit einem guten Gefühl reinzugehen, und dem 7-1 gegen die Letten, alles dufte, aber mit dem Frankreich-Spiel weißt du im Grunde, was du bringen musst, um weit zu kommen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Voll. Und ich glaube, es hilft, dass du nicht als Favorit reingehst.
Ja, also ich sag mal so, das Erste auf jeden Fall. Also klar, uns bleibt jetzt auch gar nichts anderes übrig. Also ich meine, Wir haben diesen Gegner, wir kennen den die Qualität des Gegners, und wir kennen aber auch unsere eigene. Also wir dürfen uns da und schon gar nicht auch in so einem Spiel kleiner machen, als wir sind. Von daher, das ist ja auch wichtig. Ansonsten, da braucht jetzt keiner rumrennen, denken, oh hoppala, die sind so gut. Ja, natürlich sind sie gut, aber auch die sind nur so gut, wie wir sie lassen nachher. Und wir müssen dann auch natürlich mit einer gewissen Persönlichkeit und Selbstbewusstsein dahin gehen. Und wie gesagt, diese Favoritenfrage ist in meinen Augen wirklich völlig unwichtig. Also ob wir jetzt Außenseiter sind oder nicht, in meinen Augen darf das nichts an unserem Spiel ändern. Wir müssen unseren Plan haben, wir müssen unsere klare Idee haben, und wer dann Favorit ist oder nicht, ich glaube, das ist jetzt nichts Neues, was ich sage, aber dass noch kein Spiel gewonnen hat, das mussten wir zum Positiven erleben, 2014, genauso wie zum Negativen, 2018. Deswegen Favorit, das ist eher, finde ich, eine Diskussion, die kann außen geführt werden, wer Favorit ist. Das darf uns nicht beschäftigen, so oder so.
Das muss man vielleicht auch den Leuten draußen noch mal sagen. Da fand ich auch die mediale Berichterstattung jetzt außenrum nicht immer gerechtfertigt so in den letzten Wochen. Weil das, ich meine, die deutsche Mannschaft bringt im Prinzip alles mit. Und deshalb, was Toni vorhin auch gesagt hat, die spielen auch nicht gerne gegen Deutschland. Da spielen Weltmeister, da spielen Champions-League-Sieger, da spielen amtierende Champions-League-Sieger, da spielen Leute, die mehrfach die Champions-League gewonnen haben. Also, was willst du denn haben? Ne? Also, was für eine Truppe willst du eigentlich haben? Ja, also, das ist eher dann aus einer Mannschaft, die du nicht gegen dich haben willst. Du musst es halt nur richtig komponieren. Glaubst du, dass sich das mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette besser umsetzen lässt? Oder ist auch das eher eine Scheindiskussion?
Ja, was heißt eine Scheindiskussion? Ich glaube, dass wichtig ist oder noch viel wichtiger als das System am Ende der Tage ist, dass jeder auf dem Platz weiß, was er zu tun hat und dass jeder auf dem Platz sich damit auch wohlfühlt. Ich glaube, das ist viel wichtiger, weil ich glaube, dass das System auch dann natürlich hier und da auch an den Gegner angepasst wird, ne? Dass man da auch sowieso ein bisschen flexibel agieren muss, aber ich glaube, dass es auch so viele Aktionen in dem Spiel gibt, selbst wenn du mit einer Dreierkette startest, was ja dann auch eine Fünferkette sein kann. Allerdings auch wieder natürlich auch, wenn du fünf hast, sprich zwei außen, dann willst du natürlich auch, dass die attackieren nach vorne, also gegen den Ball meine ich jetzt so. Und wenn einer da so rausschiebt, dass er attackiert und zack, ist es schon wieder eine Viererkette hinten. Deswegen, es gibt so viele Situationen, wo auch das System sich innerhalb des Spiels verändern kann mit und ohne Ball. Wie gesagt, viel wichtiger ist, glaube ich, dass die einzelnen Aufgaben gut angepasst sind an das, was auf uns zukommt. Und ob das dann in gewissen, ob das von mir aus auf dem Zettel vorher steht, da ist jetzt eine Fünferkette oder eine Dreierkette oder eine Viererkette. Ich glaube, da sind wir alle lang genug dabei, dass wir die Systeme schon spielen können. Wichtig ist natürlich für uns das Optimale irgendwie herauszukristallisieren. Ich meine, natürlich kommen wir aus verschiedenen Vereinen, jeder spielt da irgendwie was anderes mit einer anderen Idee. Du kannst ja auch innerhalb eines Systems ganz unterschiedliche Ansätze haben. Entscheidend ist das wirklich zu einem zu machen. Und ich finde, da haben wir, unabhängig davon, dass es nur Lettland war, weil ich finde, der Gegner ist auch da relativ unwichtig. Natürlich vielleicht zu dem Zeitpunkt ganz gut auch gewesen, der Gegner, aber finde, der Gegner ist da unwichtig, wenn du trainierte Sachen umsetzen willst. Ne? Das kannst du in einem Trainingsspiel, das kannst du aber auch dann in so einem Testspiel. Und wie gesagt, wichtig ist, jeder weiß auf dem Platz, was er zu tun hat, jeder hat eine Aufgabe und jeder kann sich damit auch identifizieren und sagt nicht, oh, so ein Scheiß hier in diesem System, da komme ich gar nicht zurecht, das will ich auch gar nicht, weil dann wird es wirklich schwer.
Aber jetzt unabhängig von Dreier-, Vierer-, Fünferkette und den Aufgaben, die damit zusammenhängen, ist natürlich schon eine zentrale Rolle zumindest ist die von Joe Kimmich, der dann möglicherweise vielleicht auch im Turnierverlauf, wie du es gerade angesprochen hast, möglicherweise auch wechselt. Wie siehst du das? Also ist es so und gibt es da wieder, ich weiß, du hast vorhin schon gesagt, du ziehst ungern Vergleiche, aber es ist ja durchaus eine Ähnlichkeit vorhanden wie 2014, wo Philipp Lahm dann im Turnierverlauf gewechselt ist und das vielleicht der entscheidende Mosaikstein war dann auf dem Weg zum Titel.
Also muss ich ehrlich sagen, wie da die Pläne sind, das weiß ich nicht. Das also ist ja kein Geheimnis, dass er beide Positionen sehr, sehr gut spielen kann. Und auch da ist es, glaube ich, kann es vom Gegner abhängen, kann es von unserer Ausrichtung abhängen. Aber das ist dann eher, ehrlich gesagt, oder das ist dann weniger mein Thema. Natürlich ist er wichtig für die Mannschaft. Das ist keine Frage und der Trainer muss dann am Ende entscheiden, wo er vielleicht sogar noch einen Tick wichtiger sein kann und wovon er das abhängig macht, das weiß ich nicht, das wird er mit ihm persönlich besprechen und aber klar ist natürlich, dass er beide Positionen spielen kann.
Lässt Joachim Löw euch oder jetzt speziell dich, die jetzt lange dabei sind, an solchen Überlegungen teilhaben? Also bezieht ihr euch mit ein in die Entscheidungsfindung? Oder macht er das sehr, sehr isoliert?
Nein, er ist da schon so, weil er ist ja nicht jemand, der, sag ich mal, einfach was vorgeben will und so und dann macht. Ist mir egal, ob er euch da mit wohlfühlt oder nicht. Weil das wird am Ende keinen Erfolg bringen und das weiß er. Da ist er auch ja schlau genug. Von daher, natürlich gibt es immer wieder auch mal Gespräche, Diskussionen, wie fühlt sich die Mannschaft wohl. Auch jeder Einzelne, was gibt's für Ideen? Da ist er wirklich schon sehr, ja, sehr, sehr offen auch, hört sich auch viele Sachen an. Am Ende der Tage entscheidet er, das ist klar, aber er will natürlich auch Er will natürlich auch etwas finden, wo sich die Mannschaft mit wohlfühlt. Und ich finde, in diesem Prozess sind wir gerade und auch schon jetzt seit über einer Woche. Und ich finde, also das, was ich zumindest sehe, wir sind uns alle einig, der Prüfstein ist dann nächsten Dienstag. Aber zumindest das, was ich sehe, ist, dass wir gewisse Fortschritte gemacht haben, dass eine gewisse Klarheit dazugekommen ist. Schieß mich tot, wenn das nächste Dienstag nichts wird. Aber ich glaube zumindest, dass wir in der Kommunikation, in der Klarheit, was einzelne Positionen betrifft, schon einen Fortschritt gemacht haben die letzten Tage.
Selbst wenn es jetzt nächsten Dienstag nichts werden sollte, ist das Turnier ja auch noch nicht vorbei, ne? Also selbst wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 2-1 gegen Frankreich verlieren solltet, heißt das ja noch nicht, dass man auch zu Hause ist. Aber es ist sicherlich der Gradmesser. Du hast die Rolle von Joachim Löw gerade schon angesprochen, wie er auch solche Entscheidungen trifft. Inwiefern spielt das für euch irgendwo doch zumindest 2% noch eine Rolle, dass es sein letztes Turnier ist und dass man eben gerade die lange dabei sind, dann doch irgendwie noch einen coolen und einen verdienten Abschied schenken wollen? Oder ist das auch wieder nur ein Thema, was vielleicht ein bisschen hochgehypt wird von außen?
Ich sag mal so, ich relativiere ja gerne ein bisschen, ne, was von außen kommt.
Deshalb frage ich.
Ich sag nicht immer, dass alles kompletter Quatsch ist. Also gibt's auch, ja. Zugegeben. aber klar, also grundsätzlich ist natürlich, dass diese Grundmotivation, ein Turnier zu spielen für Deutschland, da sein muss. Das ist Grundvoraussetzung. Da sollten eigentlich kaum noch Prozent übrig bleiben für irgendwas. Aber wenn man diese unbedingt noch suchen will, dann findet man die bestimmt auch dort. Zumindest alle, die lange auch mit ihm gearbeitet haben, weil ich glaube, da ist sich dann doch wirklich fast ganz Deutschland auch einig, dass er einen tollen Abschied verdient hätte. Weil ich glaube, dass er sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat in jetzt wie vielen Jahren? Ich glaube, seit 2006 ist er 15. Cheftrainer, ne? Vorher ja auch schon Co-Trainer gewesen. Ich glaube, da ist ein Punkt, da sind sich wirklich alle einig und dementsprechend ist es natürlich auch für mich, der ja nur unter ihm Länderspiele gemacht hat bisher, natürlich auch ein großes Anliegen, dass er da einen absolut gerechtfertigten Abschied bekommt. Neben der so oder so klaren Motivation, das Turnier erfolgreich zu gestalten, klar.
Was macht ihn aus? Was macht ihn aus als Trainer? Was macht ihn so besonders?
Ja, er hat, und ich kann das ja ein bisschen beurteilen, dadurch, dass ich ja 11 Jahre mit ihm ja zusammenarbeite, auch er hat, finde ich, eine Wahnsinnsentwicklung genommen. Also wenn ich Taktikbesprechungen, sage ich mal, von vor 11 Jahren zu heute vergleiche, finde, dann ist das auch nochmal absolut Niveau nach oben gegangen. Ohne dass die vorher schlecht waren, das will ich damit gar nicht sagen. Aber klar, 11 Jahre mehr Erfahrung als Trainer haben auch ihn logischerweise besser gemacht. Und genauso wie es mit einem Spieler passieren sollte, mit einer Zeit, ist es natürlich auch bei einem Trainer. Und das merkt man total. Also er ist da wirklich, was seine Idee vom Fußball betrifft. Ich meine, er hat immer die Idee gelebt, auch Fußball spielen zu wollen. Ich glaube, was man, und ich kann das ja jetzt auch ganz gut beurteilen, da ich jetzt seit 7 Jahren im Ausland bin, die Leute haben ein gutes Bild von der deutschen Nationalmannschaft, die ein viel besseres als wir in Deutschland haben übrigens. Das kann ich bestätigen.
Aber weißt du, Toni, das haben wir in Bezug auf deine Person auch schon mal besprochen, wenn du dich erinnerst.
Ja, ist richtig.
Also wir gehen sehr kritisch mit unseren vermeintlichen Helden um. Also wesentlich kritischer als im Ausland. Unfassbar.
Das ist aber auch sportartenübergreifend, wenn ich das einmal sagen darf.
Ich bestätige das einfach jetzt mal nur. Ja. Nein, es ist so. Es ist zu 100% so. Und da auch, da gerade im Ausland steht auch der Name Jogi Löw dafür, dass Deutschland irgendwann mal angefangen hat, Fußball zu spielen. So, und nein, das ist so. Das ist zu 100% so. Und egal, ob da mal eine Niederlage dabei ist oder auch mal ein nicht so gutes Turnier, das hat jede Nation erlebt. Diese Idee, Fußball zu spielen, ist verbunden mit dem Namen Jogi Löw. Und wo hier er dann nach Niederlagen, auch einem schlechten Turnier, Kritik ist ja immer richtig, aber dann durchs Dorf getrieben wird, bleibt diese grundsätzliche Einstellung im Ausland viel eher, dass die Deutschen einen guten Fußball spielen und dass die Deutschen einen guten Trainer haben und dass die Deutschen eine gute Bundeskanzlerin haben und wir können weiterführen. Und ja, dass die Deutschen sehr gut mit Corona umgegangen sind. Aber frag mal in Deutschland nach.
Absolut, absolut. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, das ist ja auch sportartenübergreifend.
Absolut.
Ne? Absolut. Also ich brauche jetzt nicht Boris Becker oder wen auch immer man da erwähnen will. Das sehe ich ganz genauso. Auch eine Ikone sicherlich. Du hast gerade deine Länderspiele angesprochen. 102 sind es aktuell. Einer hat 150, Lothar Matthäus. Der hat jetzt seine EM-Elf aufgestellt ohne Toni Kroos. Ärgert dich das noch oder kannst du da mittlerweile über sowas weglächeln? Oder ist es dann doch nochmal was anderes, ob das jetzt Wolf Fuß, Heiko Ostendorp oder doch Lothar Matthäus sagt?
Ich habe Toni in meiner Elf drin. So viel kann ich jetzt mal sagen. Das kann ich jetzt mal, behaupten. Doch.
Und ich hoffe nicht, weil ich hier zu Gast bin.
Nein.
Wir haben das ja vorher aufgestellt,
Toni. Die Zusage noch ganz weit weg, Toni. Da habe ich das... Genauso Frage.
Nein. Ach, wisst ihr, ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob ich das bei allem, was ich vom Lothar schon gehört habe, sogar als gutes Zeichen eigentlich erwerten sollte. nein, pass auf, es ist doch so, wir haben doch in Deutschland sowieso ganz, ganz viele Experten. So. Und zum Turnier wird die Zahl ja nochmal verdoppelt. So, wenn ich mir jetzt von jedem Einzelnen die EM-Elf anschauen sollte, dann wird es wirklich anstrengend. So, ich bin der Erste und am Ende der Tage ist es jetzt seit 11 Jahren auch so, übrigens, das habe ich auch gesagt unter der Woche, dass nicht ich der bin, der mich da aufstellt. Und dass das vor allem auch, denke ich, nicht ohne Grund passiert. Es gibt doch, auf der einen Seite können wir doch jetzt einfach auch mal froh sein, dass wir sehr, sehr viele gute Mittelfeldspieler haben. So, damit geht's auch mal los. Das war doch auch nicht immer so. So, daraus dann aber immer direkt Debatten zu machen und vor allem sich natürlich dann an den großen Namen abzuarbeiten, ist auch klar. Ist auch okay, ist auch normal, ist eine größere Schlagzeile, als wenn man vielleicht jemand anders rauslässt. Aber es ist okay für mich. Also wirklich. Also ich habe da jetzt auch wirklich zu viel erlebt, als dass ich dadurch auch nur ansatzweise irgendwelche Zweifel haben könnte. Also ich weiß nach wie vor, was ich dieser Mannschaft geben kann, habe ich das Gefühl. Und das Lustige ist ja auch immer, das muss man ja auch mal sagen, natürlich ist so eine Diskussion, und ich habe es ja ein bisschen auch lustig wahrgenommen dann im März, weil ich nicht dabei war. Die Diskussion ist ja im Endeffekt so ein wenig entstanden. Die war ja nie da, bis wir 6-0 in Spanien verloren haben, wo dann gedacht wurde, so und gehen mit unter. Okay, Toni Kroos ist mit untergegangen. Gut, unterschreibe ich, weil wir alle richtig schlecht waren. So, Punkt. Aber seitdem, dann hast du 5 Monate kein Länderspiel, spielst eigentlich 5 Monate richtig gut in Madrid, nur in Deutschland interessiert es natürlich dann keinen mehr, weil da haben wir das Thema. So, okay. So, und dann war es halt im März so, dass ich verletzungsbedingt die Länderspiele nicht machen konnte. Dann machen wir es sehr gut gegen Island, aber auch nur Island, aber Island. Gewinn 3-0, dann ging ja diese, wenn man nicht spielt, hat man ein bisschen mehr Zeit zu lesen. Wenn man's ab kann und damit gut umgehen kann, dann ist es manchmal gut. Dann geht die Diskussion los, okay, sind wir besser so. So, plötzlich verlieren wir gegen Nordmazedonien, plötzlich ist die Diskussion weg. Hoppala. War komisch, dass Toni nicht dabei war gegen Nordmazedonien, oh, um Gottes Willen. Da hätte natürlich noch besser gepasst jetzt in dieser Diskussion. War er aber nicht. So, dann war es wieder ruhig und dann kommt jetzt wieder. Also zusammengefasst gesagt, nein, es interessiert mich wirklich nicht, weil die einen sagen so, die anderen so. Und von daher, jeder kann seine EM-Elf so aufstellen, wie er möchte, wie ihm das lieb ist. Und ich sag auch um Gottes Willen gar nicht, die Toni Kroos nicht dabei, die haben keine Ahnung. Das so bin ich auch nicht, aber ich kann mir mein eigenes Bild machen. Ich weiß, wer die Leute sind, die Sachen tagtäglich sehen, die Sachen entscheiden. Und ja, das ist auch viel wichtiger, weil so viel Zeit ist dann doch nicht, sich jetzt jede EM-Elf anzuschauen.
Und du würdest dich selber aufstellen, das können wir zumindest festhalten.
Ich stelle nicht auf, ich mache keine EM-Elf, ich stelle nicht auf.
Okay. Wir haben, ich weiß nicht, ob du treuer Hörer oder ab und zu Hörer oder noch nie Hörer unseres Podcasts bist. Jedenfalls reden wir auch öfter mal über andere Themen als Fußball. Und was wir alle drei gemeinsam haben, ist, dass wir auch Papa sind.
Ja.
Und du hast das vorhin schon mal angeschnitten. Es ist ja doch dann ein langer Zeitraum, so ein Turnier mit Vorbereitung und allem, wo man seine Familie jetzt nicht sehen kann. Jetzt in Corona-Zeiten speziell, weil ihr dazwischen auch gar keine Tage mehr hattet, wo man die Familie noch mal sehen konnte. Mhm. Wie handhabst du das? Ist das so, dass du jeden Tag versuchst zu skypen mit den Jungs und Damen zu Hause? Oder wie darf man sich das vorstellen? Ist das noch good old Telefon oder will man sich auch sehen? Das ist ja doch eine lange Zeit. Dann können 6 Wochen werden, hoffentlich.
Ja. Ja, es ist richtig. Das ist natürlich ich bin ja nicht der einzigste Familienvater hier, aber ich bin auf jeden Fall einer, der das ja auch lebt. Von daher ist das schon auch was das betrifft, eine sehr, sehr schwierige Phase. Also muss ich sagen, gerade auch logischerweise dann der Abschied war natürlich nicht so einfach, wenn man, sage ich mal, seinen Kindern und seiner Frau sagt, so, und dann muss man auch dazu sagen, wenn es gut läuft, sehen wir uns in 6 oder 7 Wochen oder sowas. Das ist schon der sehr, sehr anstrengende und der negative Teil des Ganzen. Und logischerweise versuchen wir so viel wie möglich Kontakt zu haben, auch am Tag dann natürlich die auch mal zu sehen. Da können wir ja von Glück reden, dass wir heute leben, dass das alles möglich ist. Aber das ist ohne Frage, das ist der absolut negative Teil des Ganzen.
Spielt das möglicherweise auch eine Rolle, wenn wir jetzt langsam zum Abschluss kommen, was deine Zukunftsentscheidung anbelangt? Also dass man dann, wenn man dreifacher Familienvater ist und ohnehin so viel unterwegs ist und war, wie du es einfach in deiner Karriere warst, dass man sagt, okay, irgendwann ist auch mal gut. Oder sagst du dann, das kann jetzt auch noch mal 2, 3 Jahre warten, dann habe ich noch mein ganzes Leben für meine Familie?
Ja, wenn es danach geht, hätte ich ja eigentlich mit 24 aufhören müssen. Nach dem WM-Titel, da hatte ich ja auch schon einen Sohn und was willst du mehr erreichen, ne? Habe ich übrigens auch immer gesagt zu meiner Frau, wenn ich Weltmeister werde, höre ich auf. So, dann war ich plötzlich.
Hast du gesagt?
Früher, da war ich 20 oder so, ja. Dann war ich plötzlich aber erst 24. Und dann habe ich gedacht, verdammt. Das kann ich keinem verkaufen. Nein, es ist so. Natürlich steht das immer auch als ganz klares Argument in allen meinen Überlegungen, diese Zeit weg von der Familie. Und ich finde es auch wirklich ein Irrtum zu sagen, ja komm, irgendwann mit, ich spreche das jetzt aber generell, das hat mit Real Madrid auch zu tun und mit Nationalmannschaft, zu sagen, okay, dann irgendwann, wenn du 38 bist, kannst du auch aufhören, dann hast du noch deine Familie und 50 Jahre und so weiter, aber es ist aber auch die Wahrheit, dass man die Zeit jetzt, die kriegst du nicht wieder. Also ja. Mein Sohn ist jetzt 7, meine Tochter ist jetzt 5 und mein kleinster Sohn ist jetzt 2. So, das heißt, natürlich hast du dann mehr Zeit, aber die Zeit jetzt kriegst du nicht wieder. Trotzdem ist es so, dass ich mich trotzdem nach wie vor sehr privilegiert sehe und natürlich viel unterwegs bin, was Reisen betrifft, aber dann auch wieder unterbrochen natürlich mit ganz normalen Trainingstagen, wo ich dann auch manchmal um 9 da bin und um 14 Uhr wieder zu Hause. Das haben andere Arbeitende auch nicht. Deswegen ist es schon so ein Mix, aber natürlich nach so vielen Jahren macht man sich immer Gedanken. Und ich habe es, um mal auf die Frage zu kommen, habe ich auch schon 2018 dann nach der WM drüber nachgedacht, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Und das habe ich mit Ja beantwortet und genauso halte ich es dieses Mal. Werde ich mir nach dem Turnier Gedanken machen, wie es sich anfühlt, wie es weitergehen soll. So. Und finde, solche Gedanken haben jetzt aktuell während des Turniers wenig Platz und danach werden sie viel Platz haben und dann wird es eine Entscheidung geben.
Also ist nicht ausgeschlossen, dass es dein letztes großes Turnier ist?
Das war es vor der WM 2018 auch schon nicht. Okay. Das ist,
und 2014 ja offensichtlich auch nicht, wie du gerade sagst.
Ja gut, das war eher das war eher aufgrund der wenigen Hoffnung auf den WM-Titel.
Ja, Toni, wie gesagt, auch noch ein buntes Thema, sage ich mal, ein bisschen vielleicht abseits vom Tagesgeschehen, als du jetzt war es Samstag, glaube ich, Freitag hast du verkündet über deinen Instagram-Kanal Big News to Come und ganz Deutschland, die Sportjournalie hat überlegt, was kündigt der groß an, tritt er nach dem Turnier zurück, wechselt er nochmal den Verein, verlängert er bei Real Madrid und am Samstag hast du dann deine App bekannt gegeben, was jetzt, das nicht falsch verstehen, was das überhaupt nicht schmälern soll, aber ich glaube, du weißt schon, was du damit ausgelöst hast mit diesen, bei uns auch.
Toni, Kompliment, das hast du gut gemacht.
Ja, wollte ich sagen.
Also für mich waren das viel größere News als jetzt irgendwie eine Verlängerung oder ein Rücktritt oder sonst was.
Deshalb wollen wir ja auch noch drüber reden.
Ja, das ist toll.
Also du hast diese App auf den Markt gebracht. Erzähl uns noch mal kurz oder unseren Hörerinnen und Hörern, was es damit auf sich hat und vor allen Dingen, was sie zukünftig damit auch anfangen können.
Ja, genau, das wird eine weltweit nutzbare App sein von der Toni Kroos Academy. Im Endeffekt kann man, also ab dem 8. August geht's los, da ist sie dann zu haben, übrigens auch kostenlos. Da geht's darum, dass ich so ein bisschen zeigen möchte, was mich hier hingebracht hat, wo ich heute bin, und zwar auf dem Platz, aber auch außerhalb. Also es wird monatlich neue Trainingsvideos geben, die ich halt zeige, also vormache und erkläre, auf was man achten muss, um einfach Leuten weltweit die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Dazu wird es eine Funktion geben innerhalb der App, wo man die, wenn man trainiert, sich quasi filmen kann und das Video kann man innerhalb der App hochladen und man bekommt dann professionelles Feedback. Das ist so ein bisschen einfach auch der nächste Schritt zu sagen, ich mache es nicht nur nach, wie er erklärt, sondern ich will auch wissen, wie ich es mache. Und da habe ich Trainer der Real Madrid Fußballschulen, die das dann online wirklich sehr schnell beantworten werden, wie derjenige das gemacht hat, also egal wo er ist auf der Welt. Und dazu gibt es dann auch noch ein paar andere Kategorien, wo es um ein paar Sachen außerhalb vom Platz geht. Also ich erkläre Spielszenen, was passiert. Also den Laien, also ne, dass die nicht immer nur auf die Kommentatoren hören müssen, Wolf, dass die es auch mal richtig.
Was soll die Spitze denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Jetzt war es doch echt harmonisch bis hier.
Jetzt müssen wir so einen Filter drüber legen, Wolf.
Nein, genau, also gewisse Spielszenen, was bringt Pass X eigentlich? Was macht das mit dem Gegner? Was macht das mit unserer Mannschaft beispielsweise? Aber ich will versuchen, auch ein paar Werte mitzugeben. Es wird ja zumindest aktiv auch hauptsächlich für Kinder und Jugendliche sein. Auf was sollen sie achten, auch außerhalb vom Platz? Was ist wichtig, um auch ja da vernünftig durchzukommen? Und damit will ich ein bisschen was wiedergeben auch und einfach den Leuten weltweit die Möglichkeit geben, dabei zu sein.
Cool. Also ich nehme an, wenn du sagst weltweit, nehme ich an, es ist auch mehrsprachig dann.
Genau, wir haben alles auf Deutsch, Englisch und Spanisch.
Okay, mega.
Also da kann sich jetzt kaum jemand ausgeschlossen fühlen.
Naja, mir fällt da schon noch ein Markt ein, aber gut.
Ja, die können meistens Englisch.
Ja, das stimmt. Toni, wir sagen vielen, vielen Dank für deinen Besuch und wünschen natürlich alles Gute für das, nicht nur für das Auftaktspiel gegen Frankreich, sondern für die ganze WM.
Für die 6 Wochen, ne?
Gerne, muss man sagen. Gerne.
Es betrifft uns ja auch selber. Wolf ist auf jeden Fall bis zum Ende dabei.
Ja.
Richtig, Wolf? Weil du
kommentierst das ist das Privileg des Kommentators.
Ja, oder das Los, was du gezogen hast. Das kann man so oder so sehen.
Hättest du in meiner Schule besser aufgepasst, Wolf, dann wäre das nicht passiert.
Ja, so stehe ich hier und kann nichts anderes.
Und meine Frau und meine Tochter, Toni, sind dann ein bisschen von deinen Füßen und Jogis Entscheidungen abhängig, weil ich reise dann auch nach Hause, sobald es für Deutschland zu Ende geht.
Okay, alles klar. Ja, wir schauen mal.
Alles klar. Dann Gruß nach Herzogenaurach. Also danke dir, schönen Abend, bleib gesund und alles Gute.
Ciao, mach's sportlich gut.
Sportlich bleiben. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.
Werbung.
Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei eurem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit es immer so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung.
Werbung Ende.
Start.